Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta. Was sonst noch war, dem Newsflash-Format hier bei Sekta, bei dem ich über aktuelle Themen so ein bisschen plaudere und euch darüber informiere, was gerade in der Welt der neureligiösen Bewegungen und sogenannten Sekten vor sich geht. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 7. Juni 2022 und es gibt wieder einige Themen, einige Updates, die ich für euch habe. Und es gibt zum Schluss dieser Folge eine Verlosung. Ihr könnt nämlich ein Buch gewinnen, Connect von Thea Mengeler. Das werde ich am Ende der Folge noch vorstellen. Das habe ich nämlich gelesen und werde euch ein bisschen erzählen, was ich davon halte. Und dann könnt ihr zwei Exemplare davon gewinnen. Das aber erst am Ende der Folge. Ich würde sagen, wir legen direkt mit dem ersten Thema los. Beziehungsweise die ersten Themen, das sind paar Updates. Und beim ersten Update geht es um Xavier Naidoo. Ich habe ja in der letzten Folge relativ ausführlich über Naidoo gesprochen und in Grundzügen würde ich sagen, halte ich auch an dem fest, was ich gesagt habe. Allerdings hat sich meine Einschätzung, mein Optimismus ein bisschen verändert, sage ich mal, ein bisschen angepasst an die Situation, wie es tatsächlich gerade ist. Ich glaube grundsätzlich weiterhin, dass man auch jemanden wie Xavier Naidoo die Chance geben sollte, seine Meinung zu ändern. Dafür zolle ich jemandem auch großen Respekt, wenn man das öffentlich tut, wenn man da viel zu verlieren hat, wenn man sowas tut. Und da habe ich dann nach der Folge auch ein paar Hinweise gekriegt auf Twitter und habe mich auch nochmal hingesetzt und nochmal drüber nachgedacht. Und ein Hinweis, der vor allem dann mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht hat, war, dass nach wie vor bei Xavier Naidoo auf dem Kanal bei YouTube diese Lieder online sind, die einfach ihn sehr klar in diese verschwörungsmythische Ecke driften, wo er ganz klar rechtsextreme Sachen auch sagt und diese antisemitischen Motive auch ja breit tritt und da verkündet zum Beispiel ein Lied, das schon ein bisschen älter ist von ihm, Raus aus dem Reichstag. Das war eins der Lieder, die am meisten von ihm auch kritisiert wurden, also nicht von ihm kritisiert, sondern die er gemacht hat, die von außen dann kritisiert wurden, dass sie so antisemitische Motive verbreiten. Und dieses Lied zum Beispiel ist nach wie vor auf seinem Kanal abrufbar. Und es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich diese Was sonst noch Folge veröffentlicht habe und auch schon eine Weile her, logischerweise dann, seit Xavier Naidoo sich dazu geäußert hat, seit er dieses Video veröffentlicht hat. Und seitdem ist nichts passiert. Also ich habe von Xavier Naidoo nichts mehr gelesen und gehört. In der Hinsicht, eine Sache hat noch sein Management verlauten lassen im Rolling Stone Magazin, dass er nämlich gesagt hat, oder sein Management hat sagen lassen, dass er sich jetzt nicht mehr zu der Sache äußern wird, solange die Ukraine-Krise so virulent ist, der Ukraine-Krieg, und er da noch abwarten möchte, bis sich die Sache dort gelegt hat, bevor er sich weiter mit diesem Thema jetzt befasst. Ja, ich sag mal so, wie gesagt, meine grundsätzliche Ansicht, wie man mit solchen Personen umgehen sollte und dass man sie nicht mit Helm überschütten sollte, steht. Ich bin mit Blick auf Xavier Naidoo allerdings doch in meiner Einschätzung, in seinem Optimismus, in dem, was ich davon halte, sehr viel vorsichtiger jetzt, nachdem sie jetzt tatsächlich wochenlang nichts getan hat, nachdem diese Lieder weiterhin online sind. Das wäre tatsächlich, also ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, ich äußere mich jetzt in meinem Video, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, und dann ein bisschen Zeit braucht, um das zu sortieren und sich dann weiterhin äußert oder dann nach einer Zeit weitere Schritte geht in die Richtung. Allerdings ist sowas wie zum Beispiel diese alten grässlichen Videos mit diesen furchtbaren Liedtexten auch runterzunehmen, das ist eine Sache von ein paar Klicks. Also da müsste Xavier Naidoo nur sagen zu irgendjemand, das macht er ja auch nicht selber, nimm mal bitte die alten Lieder runter. Hat er nicht getan. Und das sind so Dinge, ich sag's mal vorsichtig, da komme ich ins Nachdenken dann auch. Danke auch nochmal für den Hinweis darauf, liebe Twitter-Person. Du weißt, wenn du das hörst, wer du bist. Das macht das für mich dann doch sehr unglaubwürdig. Also, das wäre ein erster einfacher Schritt, was man machen könnte, die alten Inhalte runternehmen. Ja, ich bin sehr skeptisch jetzt geworden, auch nachdem jetzt lange nichts kam. Ich finde jetzt auch 6 Wochen oder wie lange das jetzt her ist, dass er da dieses Video online gestellt hat. Da könnte man schon mal dran anknüpfen jetzt. Mag mich mein Optimismus getäuscht haben, sage ich mal, aber dann ist das so. Ich warte trotzdem mal ab und mal sehen, vielleicht kommt noch was, vielleicht auch nicht mehr. Dann wird das entsprechend zu handhaben sein, beziehungsweise dann wird die Einschätzung von Xavier Naidoo entsprechend auch in Zukunft negativ ausfallen. Ja, so lasse ich es mal hier stehen, als kleines Update und kleiner Hinweis in dieser Sache nochmal. Ein weiteres Update betrifft den, das habe ich auch ausführlich in Sektor behandelt, den Mord an einem Vierjährigen vor über 30 Jahren in einer sektiererischen Gruppe in Hanau. Diese Gruppe, die sich um ein Medium, selbsternanntes Medium geschart hat, namens Sylvia D. Ich habe das sehr ausführlich in Folge 21 gemacht. Wenn ihr das nachhören wollt, da gibt es so eine True-Crime-Folge von Sekta, die ich mal in so einer Sonderaktion im Advent gemacht habe, wo ich diesen Fall auseinandernehme und auch ausführlich darüber berichte, um was es da geht. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Fakt ist, dass im Herbst 2020 das Landgericht Hanau dieses selbsternannte Medium Sylvia D. damals wegen Mordes verurteilt hat. Sie ist jetzt 73 Jahre alt, weil sie, wie gesagt, vor über drei Jahrzehnten einen Jungen namens Jan in einem eingeschnürten Leinensack in einem Badezimmer an einem heißen Sommertag sich selbst überlassen haben soll und ja, dieser Junge an seinem Erbrochenen dann erstickt ist. Also furchtbare Geschichte. Das Hanauer Gericht hat damals festgestellt, dass niedrige Beweggründe vorliegen als Mordmerkmal. Das ist ja wichtig. Ist ja nicht jede Tötung ist ja gleich ein Mord, sondern braucht es dann bestimmte Zusatzmotive oder Zusatzparameter. Eins davon sind niedrige Beweggründe. Die hat das Gericht damals festgestellt, weil eine Begründung war dann, dass die Frau in dem Jungen die Reinkarnation Hitlers gesehen habe, also auch irgendwie verblendet war ziemlich. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das Mordurteil gegen Sylvia D. aufgehoben. Also dieses Urteil ist nichtig und ungültig, denn der Bundesgerichtshof hat Verfahrensfehler festgestellt und gesagt, aus diesem Urteil aus dem Jahr 2020 geht zum Beispiel nicht hervor, dass die Sektenchefin, so schreibt dieser Artikel, also dieses selbsternannte Medium, das Kind aktiv getötet habe oder durch Unterlassung getötet habe. Das steht nicht in dem Urteil drin anscheinend. Und außerdem habe das Gericht zwar unterstellt, dass die mutmaßliche Sektenchefin den Vierjährigen töten wollte, das sei aber in dem Prozess nicht nachgewiesen worden. Das ist ein weiterer Kritikpunkt des BGH. Und es sei nicht klar, was im Kopf der Angeklagten vorgegangen sei. Deswegen müsse auch ihre Schuldfähigkeit nochmal erneut geprüft werden. Das heißt, dieser Fall wird uns hier vermutlich dann nochmal beschäftigen, denn wenn ich das richtig verstehe, ich bin jetzt kein Jurist, müsste das einen neuen Prozess geben. Also wenn der Bundesgerichtshof das Mordurteil aufhebt, heißt ja, der Prozess ist ungültig sozusagen, man muss das nochmal neu aufrollen. Von daher dürfen wir gespannt sein, was in diesem folgenden Prozess dann kommt und ich werde euch hier ganz sicher auf dem Laufenden halten. Nur mal so als Hinweis jetzt, dass da habe ich ein was sonst noch war auch verfolgt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich drüber gesprochen habe, aber es hat sich erledigt. So ist es dann eben, Dinge, die gesprochen werden, sind dann auch einfach wieder irrelevant. Na, irrelevant ist nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Nicht mehr aktuell. Ja, und dann haben wir mein Lieblingsthema wieder auf der Agenda. Herr Olaf Latzl. Ja, die ihr schon länger zuhört, ihr wisst, das Thema beschäftigt uns auch schon eine ganze Weile hier bei Sektor, was sonst noch war. Und ihr kennt auch meine Meinung dazu. Und ich möchte eigentlich irgendwie das Thema auch mal loswerden, aber ich meine, solange es was drüber zu reden gibt, muss man es halt auch tun. Für die, die neu sind und jetzt, was sonst noch war, noch nicht so verfolgt haben und auch sonst nicht wissen, was irgendwie gerade Stand der Dinge ist, was ist passiert? Ich sage es nochmal in ganz kurzen Worten. Der evangelische Pastor Olaf Latzl, der ist in der Bremischen Landeskirche. Also es ist kein irgendwie kleine Freikirche irgendwo, die irgendwo vor sich her freikircht, sondern das ist in der Bremischen Landeskirche, Gliedkirche der EKD, also in der evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat im Oktober 2019 in einer sogenannten biblischen Fahrschule zur Ehe vor rund 30 Paaren unter anderem gesagt, Homosexualität sei eine Degenerationsform von Gesellschaft. Er hat in diesem Seminar vor einer Homo-Lobby gewarnt und gesagt, überall laufen die Verbrecher rum, Zitat bitte, überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day, der ganze Gender-Dreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist teuflisch und satanisch. Und er hat irgendwie noch gesagt, Homosexualität sei todeswürdig und noch so ein paar andere Dinge. Diese Tonaufnahme oder eine Tonaufnahme dieser Veranstaltung ist dann im März des Folgejahres 2020 also mit Zustimmung Latzls auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht worden. Auf seinem YouTube-Kanal ist inzwischen auch nicht mehr abrufbar, aber da ist sie damals veröffentlicht worden. Daraufhin gab es dann Leute, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, das geht nicht, was er da sagt und haben ihn wegen Volksverhetzung angezeigt. Und dann kam ein Prozess. Das Amtsgericht Bremen hat im November 2020 Olaf Latzel dann verurteilt und gesagt, Latzel habe in seinem Eheseminar zu Hass gegen homosexuelle und intergeschlechtliche Menschen angestachelt und gesagt, diese Äußerungen könnten als Stimmungsmache und Lizenz zum Handeln gegen diese Menschen verstanden werden und zack, Geldstrafe von 8.100 Euro, 90 Tagessätze, 90 Euro. Das war das Urteil im November 2020 gegen Latzel. Latzel hat damals gesagt, nee, lasse ich nicht auf mir sitzen, ich gehe in Berufung. Das haben seine Anwälte dann auch getan und Berufung eingereicht. Und jetzt kam das Urteil des Berufungsprozesses, der stattgefunden hat im Mai. Am 20. Mai hat das Landesgericht in Bremen, also die höhere Instanz, geurteilt, Herr Latzel, Sie sind ein freier Mann. Das Gericht hat in seinem Urteil der Forderung der Verteidigung stattgegeben, beziehungsweise ist ihr nachgefolgt, die Position von Latzel im Grundsatz von der Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt gesehen hat. Sprich, Latzel ist freigesprochen worden. Also das Urteil in der ersten Instanz wurde gekippt und Latzel ist ein freier Mann und freier Mann war er vorher auch, es war eine Geldstrafe, aber die ist jetzt auch aufgehoben worden. Das Urteil jetzt, beziehungsweise der Richter jetzt hat gesagt, zum einen sei der Ausschnitt wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach versehentlich veröffentlicht worden und stand ursprünglich in einem anderen Kontext, in dem diese Aussagen Latzels eingeordnet werden konnten, in was auch immer genau. Also es sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Das habe er wohl irgendwie glaubwürdig machen können. Zum anderen gab es Gutachter, die gehört wurden, beziehungsweise vor allem ein Gutachter, der bestätigt hat, dass Latzels, also ist ein Theologe, der bestätigt hat, dass Latzels Position aus der Bibel ableitbar sei. Es wurden also theologische Gutachten gehört. Eine weitere Gutachterin, die von der Staatsanwaltschaft berufen wurde und die dem widersprechen sollte, die wurde von der Verteidigung wegen Befangenheit abgelehnt, wohl weil sie noch so ein paar Äußerungen zum Verfahren insgesamt sich hat entlocken lassen und entsprechend als befangen gegolten hat. Also, die Staatsanwaltschaft hat jetzt, ich mache das noch fertig, bevor ich dann meine Meinung oder meine Kommentare dazu wieder loslasse, die Staatsanwaltschaft hat jetzt wiederum Revision eingereicht gegen diesen Freispruch. Und da heißt es jetzt abwarten, was daraus wird. Das ist das eine, was abzuwarten ist. Da werde ich euch notgedrungen hier bei Sekta dann auch auf dem Laufenden halten. Abzuwarten ist auch, was dienstrechtlich mit Latzel passiert. Das sage ich ganz am Ende des Blogs zu Latzel nochmal was ich mir da wünschen würde vielleicht. Aber letztlich war es so, dass die Bremisch-Evangelische Kirche abwarten wollte, was das Gericht sagt. Ich meine, jetzt ist es noch nicht ganz durch, wenn es nochmal eine Revision gibt, aber er stand jetzt, wenn sich die dienstrechtlichen Konsequenzen daran orientieren, was Latzel strafrechtlich droht, also an dem Urteil, dann müsste Stand jetzt nichts passieren, es sei denn, die Bremische Kirche findet noch einen anderen Weg. Aber wie gesagt, da sage ich gleich noch am Ende was. Es gab dann viel, viel, viel Empörung in den Social Media zu diesem Urteil, aus christlichen Kreisen auch. Also viele Christen haben Unverständnis gegenüber diesem Urteil geäußert. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, dass in liberalen Kreisen der Kirche völliges Kopfschütteln herrschte über dieses Urteil. Man darf aber auch nicht verschweigen, dass Latzel große Zustimmung erhält in konservativen, meist evangelikal geprägten Kreisen. Latzel ist für viele konservative Christen eine Art Märtyrer, der dafür einsteht, was die Bibel sagt, der einfach mal Klartext spricht, das darf man doch mal noch sagen und dafür jetzt sozusagen ihm der Prozess gemacht wird. Und deswegen verehren ihn viele tatsächlich so ein bisschen märtyrermäßig dafür, dass er für seine Überzeugung eintritt. Ein Satz noch, Latzel ist kein kleiner Typ. Latzel ist keiner, der irgendwie vor sich hin schwurbelt, das macht er sowieso, aber die Bemerkung ist ja mir erlaubt, aber ist keiner, der irgendwie nur seine Gemeinde erreicht, die irgendwie vor ihm in St. Martini in der Gemeinde in Bremen, die er leitet, sitzt, sondern Latzel hat einen YouTube-Kanal und seine Predigten haben dort zehntausende Abrufe. Also ich glaube, ich habe letztens eine angeguckt mit 60.000 Abrufen. Das ist keine Kleinigkeit. Also er ist kein kleiner Gemeindepastor, den man irgendwie ignorieren sollte, könnte. Sondern es ist ein Mann, ein erzkonservativer Christ, der tatsächlich auch von vielen gehört und ja, geliebt wird, könnte man fast sagen. Genau. Also was ist meine Ansicht jetzt nochmal? Ich habe das das letzte Mal, als ich über das Thema gesprochen habe, ging es auch schon um die theologischen Gutachten und Ja, ich habe damals schon mein Unverständnis geäußert, dass das so stattfindet, wie es stattfindet. Knackpunkt war jetzt wohl in diesem Revisionsberufungsverfahren, dass das Gericht abgewogen hat zwischen den Grundrechten von Olaf Latzl, also Religionsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung, und den Persönlichkeitsrechten queerer Menschen. Das Landgericht hat sich zugunsten Latzls entschieden, weil es gesagt hat, man kann ihm im Zweifel nicht nachweisen, dass er es in volksverhetzerischer Weise gemeint hat, sondern es kann unter diesen religionsfreiheitlichen Aspekt fallen, und deswegen muss man im Zweifel für den Angeklagten pro Olaf Latzl entscheiden. Ich zitiere dazu einmal den Juristen Tore Vetter, der der Taz ein Interview gegeben hat. Und er sagt in diesem Interview: Die Gerichte schauen, ob eine Äußerung unter die Religionsfreiheit fallen könnte. Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgend wird anhand einer sogenannten Plausibilitätsprüfung geguckt, ob das Gesagte irgendwie plausibel unter den Glauben der äußernden Person fällt. Zitat Ende. Deshalb gab es auch das theologische Gutachten. Das habe ich ja auch schon kritisiert in den vorherigen Folgen, denn meines Erachtens gibt es zwar grundsätzlich verschiedene Grundrechte, die gegeneinander abgewogen werden müssen, klar. Aber das Grundrecht der Religionsfreiheit hat eben ganz klar, finde ich, da Grenzen, wie das Meinungsfreiheitsgrundrecht ja übrigens auch, da wo Straftaten oder Vergehen wie Volksverhetzung geschehen. Volksverhetzung ist, glaube ich, keine Straftat, sondern ein Vergehen. Deshalb ist es für mich ehrlich gesagt auch völlig irrelevant, ob diese Äußerungen, die Latzl getätigt haben, unter das Grundrecht der Religionsfreiheit fallen oder nicht. Das ist egal. Denn es geht darum, ob das Volksverhetzung ist oder nicht. Und wenn es Volksverhetzung ist, dann ist es egal, dann ist es nicht von Religionsfreiheit gedeckt. Also versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, das ist jetzt juristisch vermutlich nicht alles ganz korrekt, aber die Religionsfreiheit endet doch da, wo das Strafgesetzbuch beginnt, sage ich mal ganz platt. Also deswegen verstehe ich das theologische Gutachten nicht, nach wie vor nicht. Die Grundfrage ist ja, ist das Volksverhetzung oder ist es keine Volksverhetzung? Und wenn es Volksverhetzung ist, dann zack, muss es verurteilt werden. Und dann ist es egal, ob das irgendwie durch die Bibel gerechtfertigt werden kann. Also ich bin da nicht allein mit dieser Ansicht. Ich zitiere das, ich verlinke euch da auch ein paar Artikel mal in den Shownotes. Dann könnt ihr da noch ein paar Kommentare dazu nachlesen. Für mich leuchtet das einfach nicht ein. Ich zitiere auch hier nochmal Tore Vetter, der sagt das auch ganz klar. Da steht, die Religionsfreiheit ist keine Art Supergrundrecht, das grundsätzlich zu einer Straffreiheit von Äußerungen führt. Ja. Und das leuchtet mir total ein, das macht ja auch Sinn. Also sonst könnte ich ja unter Religionsfreiheit irgendwie alles fassen. Also dann stellt sich auch die Frage, wie ist denn das mit Kindern schlagen und mit der Tötung von oder Todesstrafe oder Tötung von Homosexuellen oder keine Ahnung was. Also wo ziehe ich dann die Grenze? Welche Straftaten oder Vergehen sind denn dann von Religionsfreiheit gedeckt und welche nicht? Also das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen würde ich sagen, die Frage, die leuchtet mir nicht ein, warum man sich da über Religionsfreiheit Gedanken machen muss oder nicht. Es geht um die Frage, ist es Volksverhetzung oder ist es das nicht? Ja, und dann noch ein Argument, das Latzl gebracht hat, das ihm jetzt der Richter wohl abgenommen hat oder das der Richter ihm zugute geschrieben hat. Latzls Argument war in der Verteidigung, dass er gesagt hat oder seine Verteidiger gesagt haben, ich weiß ja nicht, wie das vor Gericht war, er lehne die Homosexualität ab, nicht aber die homosexuellen Menschen. Er hasse also nicht die Menschen, sondern das Konzept oder das Gedankenkonstrukt der Homosexualität, bitte in Anführungsstrichen hören. Also er unterscheidet zwischen dem Mensch und dem Konstrukt der Homosexualität, wie es da heißt, wie er es da genannt hat. Das ist ein sehr weit verbreitetes Konzept, dieser Gedankengang, dass man sagt, man hasst die Sünde, aber man hasst nicht den Sünder. Man trennt also zwischen dem Menschen und dem, wie er handelt. Die erste Instanz, die Latzl, also das bremische Amtsgericht, das Latzl verurteilt hat, hat damals gesagt, 2020, naja, also sorry, das ist Bullshit. Homosexualität ist Bestandteil der Identität mancher Menschen und deshalb ist das sogenannte Konstrukt Homosexualität gar nicht ohne Menschen zu denken. Man kann das nicht trennen. Und deshalb spricht Latzl auch nicht abstrakt gegen ein Konzept, sondern er schürt Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, weil man es eben nicht trennen kann. Punkt. Das Landgericht wiederum scheint ihn jetzt diese Verteidigung abgekauft zu haben, sage ich mal ganz wertend. Das Konzept funktioniert halt nicht im Blick auf Homosexualität. Ich meine, ich kann bei bestimmten Tatsünden sozusagen, um mal diesen Begriff zu nennen, sagen, ich verurteile das, was du gemacht hast, aber dich als Mensch nehme ich trotzdem an. Also nehmen wir als Beispiel Diebstahl oder Mord oder solche Dinge. Da kann ich in den Knast gehen, mit den Menschen reden. Ich habe auch ein paar Jahre lang tatsächlich in der straffälligen Hilfe gearbeitet und war auch im Knast und habe mich mit Leuten unterhalten, die schlimme Dinge gemacht haben. Und da kann ich hingehen und kann sagen, also ich verurteile deine Tat, ich verurteile das, was du gemacht hast, wenn du jemanden ausgeraubt hast oder jemanden ermordet hast. Und ich kann trotzdem diese Person als Mensch annehmen. Also kann zwischen den beiden Ebenen trennen. Ich verurteile das, was du gemacht hast, aber dich als Mensch nehme ich an. Das geht aber mit Homosexualität meines Erachtens nicht, denn Homosexualität ist jetzt was, das sich jemand nicht aussucht, für das es sich nicht entscheidet, er oder sie. Das gehört zutiefst zur Identität einer Person dazu. Und deswegen kann ich da nicht trennen. Also deswegen ist diese Argumentation mit Blick auf Homosexualität einfach Blödsinn. Das ist meine Meinung und da folge ich dem ersten Urteil sozusagen und sage, das geht nicht und verstehe auch nicht, wie das zweite Gericht hier zu einer anderen Ansicht kommen kann. Aber gut, ja, verstehe nicht, wie überhaupt jemand zu einer anderen Ansicht kommen kann in der Hinsicht. Aber das ist vielleicht so. Vielleicht bin ich da intolerant, egal. Man stelle sich jetzt, um das mal zu verdeutlichen, man stelle sich mal vor, diese Argumentation, die Latzl hier bringt, also ich trenne zwischen Homosexualität und der Person, die würde mit rassistischen Aussagen verbunden. Dann wird nämlich sehr schnell klar, wie absurd dieser Gedankengang ist. Und auch, dass es tatsächlich sehr schnell vor Gerichten als volksverhetzend oder rassistisch verurteilt werden würde. Wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ich argumentativ trennt zwischen der schwarzen Person, einer schwarzen Person und dem Hass auf die Hautfarbe insgesamt. Also, dass das nicht funktioniert. Wie absurd das ist, ja. Das verdeutlicht für mich nochmal, dass es einfach da jetzt in der Hinsicht auch nicht funktioniert. Also ich bin sehr verstört von diesem Urteil, muss ich gestehen. Ich bin sehr schockiert von diesem Freispruch. Und für mich ist es irgendwie so, man will jetzt unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit Hassrede legitimieren. Die Taz hat irgendwie getitelt, christlich hassen ist legal. Sehr schöner Titel. Also es ist ja letztlich tatsächlich so, ich kann aus der Bibel viel herauslesen und ich will nicht wissen, wo unsere Gesellschaft endet, wenn das Schule macht. Wenn man hier die Grenzen des Strafrechts sozusagen dann dehnt in die Religionsfreiheit hinein, für mich ist die Trennung da sehr, sehr klar. Religionsfreiheit hat ihre Grenzen allerspätestens da, wo es strafrechtlich relevant wird und da kann in der Bibel stehen, was will. Und noch ein weiterer Gedanke, das habe ich euch vorher schon angekündigt, wie geht jetzt die Bremisch-Evangelische Kirche mit dieser Sache um? Vermutlich wäre es manchen in der Kirchenleitung nicht unrecht gewesen, wenn Latzl einfach verurteilt worden wäre. Dann hätte man jetzt eine klare Grundlage, auf der man entscheiden könnte und ihn einfach dienstrechtlich auch Konsequenzen spüren lassen könnte. Wie geht das jetzt? Also ich möchte nicht in der Haut stecken der Kirchenleitung der Bremisch-Evangelischen Kirche, ehrlich gesagt, denn das ist immer keine so einfache Sache. Man hat viele Gläubige in seiner Kirche und auch viele, die irgendwie jetzt Latzl nicht so schlecht gegenüberstehen. Ich glaube trotzdem, also die Bremisch-Evangelische Kirche könnte jetzt hier ein Zeichen setzen. Sie könnte jetzt ein klares Zeichen setzen und sagen, wir entscheiden uns klar gegen Homophobie, gegen homophobe Äußerungen und stellen uns trotz des Freispruchs an die Seite der queeren Menschen. Und ihn jetzt trotz des Freispruchs sozusagen disziplinarischen Maßnahmen spüren lassen. Beispiel, das muss ja nicht gleich eine Dienstentfernung sein, obwohl ich das jetzt auch nicht absurd fände. Also er könnte durchaus aus dem Dienst entfernt werden, wenn die Kirche sagt zum Beispiel, er hat seine Amtspflichten verletzt und dem Ansehen der Kirche geschadet. Dafür gibt es einige Argumente, dass er das getan hat. Er könnte auch versetzt werden. Ich meine, man kann so jemand wie Latz, das würde ihm überhaupt nicht passen, an eine Stelle versetzen, in der er keinen Gemeindedienst mehr tut, in dem er nicht mehr predigt und keine Gemeinde mehr leitet. Vermutlich wäre dann die Konsequenz, dass er selber irgendwann geht, weil so jemand wie Latz das vermutlich nicht möchte. Also es gäbe schon Möglichkeiten, ihn da Konsequenzen spüren zu lassen, wenn man das möchte. Die Frage ist nur, was will man und was will die Kirche? Und das sehe ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich positiv überrascht, aber das sehe ich nichts. Ich glaube, dass da jetzt erstmal nichts passiert. Und ich überlasse an dieser Stelle das letzte Wort einer Frau, nämlich Ellen Radke. Ellen Radke, manche von euch kennen sie vielleicht. Sie betreibt zusammen mit ihrer Frau Steffi Radke den YouTube-Kanal Andersamen. Die beiden sind ein lesbisches Pfarrerinnen-Ehepaar. Beide sind Pfarrerinnen und sie haben ein Kind, also eine Regenbogenfamilie. Und die sind sehr aktiv auf YouTube. Und Ellen Radke sagt in einem Video zum Verlatzl, beziehungsweise dann auch allgemeiner zum Thema Homophobie in der Kirche, Folgendes.
Also wirklich, wenn sich nochmal jemand wirklich hinstellt und sagt, wir müssten hier auch Leute von der anderen Seite einladen, das ist keine andere Seite. Hass ist keine Meinung und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Und ich finde auch an alle kirchenleitenden Personen gerichtet. Es geht hier nicht darum, dass wir verschiedene Meinungen zulassen oder dass wir noch ein Podium veranstalten, wo wir den Menschen, die Hass verbreiten, einen Raum geben, sich darzustellen. Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, dass Menschen in unserer Kirche keinen sicheren Raum haben. Und dass kirchenleitende Personen das zulassen mit der angeblichen Meinungsfreiheit. Und da finde ich, haben wir als Kirche eine andere Aufgabe als der Staat, die beurteilen muss, ob etwas Volksverhetzung ist oder nicht. Wir als Kirche dürfen Homophobie nicht zulassen, weil Homophobie tötet.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hass ist keine Meinung, Homophobie ist keine Meinung und ich bin der Ansicht, in der Kirche hat das nichts verloren und wir sollten uns da klar positionieren. Und jetzt freue ich mich erstmal auf eine kleine Latzelpause. Widmen wir uns einem anderen schönen Thema, Peter Fitzek. Wieder ein Name, ein Mann, den manche von euch vielleicht kennen. Peter Fitzek ist Monarch, ein König im Königreich Deutschland. Ja, was es mit dieser Vereinigung auf sich hat, das sage ich euch gleich noch. Erstmal zu dem Bericht, der mich jetzt dazu gebracht hat, über Peter Fitzek und sein Königreich Deutschland ein paar Worte zu verlieren. Der Monarch Fitzek hat sich nämlich zwei Schlösser gekauft. Das Schloss Bärwalde in Boxberg in der Oberlausitz für knappe 1,3 Millionen Euro und das Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock im Erzgebirge für runde 2,3 Millionen Euro. Also man hat hier ja, 2,5, 3,5 Millionen Euro in die Hand genommen und zwei Schlösser gekauft. Das Geld, sagt Fitzek in Interviews, stamme von seinen AnhängerInnen, also von Menschen, die das Königreich Deutschland unterstützen. Manche hätten sogar ihr Haus verkauft, um Bürger des Königreichs zu werden. Das ist erstmal das, was passiert ist. Und es gibt dann so Einordnungen auch schon ein paar, werde ich jetzt euch nach und nach ein bisschen vorstellen und dann auch noch drüber reden. Man kann nicht ausschließen, dass die Schlösser jetzt auch künftig dazu dienen werden, radikalen Querdenkern und Querdenkerinnen als Rückzugsort dienen könnten, denn Fitzek, es wird immer besser hier. Peter Fitzek, hat gute Verbindungen in diese Szene und ist überhaupt ganz gut in der Querdenker-Szene und auch ja doch rechtsradikalen Szene ganz gut vernetzt. Der Verfassungsschutz beobachtet das Ganze, also auch diesen Schlosskauf und auch das Königreich Deutschland insgesamt, mit großer Sorge. Dirk Martin Christian, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, sagt, dass wenn man sanierungsbedürftige und ortsprägende Schlösser Kauf und herrichte, wie jetzt das Königreich Deutschland, dann könne das durchaus positiv ausstrahlen im Ort und für ein positives Image dieser Gruppe sorgen, was er mit Sorge betrachtet. Er sagt, Zitat, wer sich auf das Königreich einlässt und Fitzek sogar Ersparnisse anvertraut, gerät in existenzielle Abhängigkeit und in den Strudel extremistischer Verschwörungstheorien.
Man sucht große Gebäude mit Waldfläche, mit Wiesen auch, also um es landwirtschaftlich zu nutzen. Und letztlich geht es darum, dass man gewissermaßen wirtschaftlich autark sein will, dass man sogenannte Gemeinwohldörfer errichten will, wo man dann so ein sektenähnliches Leben führen kann. Und zwar ein Leben jenseits der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Ja. Da habt ihr Dirk Martin Christian auch kurz gehört aus einer Spiegel-Doku, die ich euch auch verlinke, Spiegel TV bei YouTube. Arian Lefs, er ist Hauptamtsleiter der Gemeinde Boxberg und er sagt, man habe die Gefahr zwar gesehen, als dieses Kaufangebot kam oder dieser Kauf bevorstand, er sagt dann aber, Zitat, wir haben nicht die Mittel, um ein Schloss für 1,3 Millionen Euro zu kaufen. Deshalb habe man eine Anfrage auch ans Finanzministerium gestellt und eine Absage kassiert. Ähnlich war es in Eibenstock. Hier habe man direkt die Staatskanzlei angefragt. So hat es zumindest Bürgermeister Uwe Stab von der CDU gesagt. Die Gemeinde habe sogar Ideen für Nutzungskonzepte eingereicht, damit das Land von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen könne. Aber auch hier war man erfolglos und konnte das Schloss nicht erwerben. Das Schloss Berwalde, also das erste wiederum in Boxberg, das gehört privat einem Ehepaar und denen ist es nach eigenem Bekunden egal, wer sich in dem Schloss niederlässt. Zeit Online gegenüber hat der Besitzer gesagt, wenn sie das Geld bringen, warum nicht? Und die Warnungen des sächsischen Verfassungsschutzes vor den Reichsbürgern, die würden ihn nicht interessieren. Er sagt, Zitat, seit 10 Jahren versuchen wir nun schon dieses Schloss zu verkaufen. Und sagt dann weiter, wenn die Gemeinde oder der Freistaat Sachsen ein Angebot gemacht hätten, dann hätte er auch an diese verkauft. Ja, kleiner Kommentar, ich finde die Einstellung relativ befremdlich, ohne dass ich die persönliche Lage des Paars jetzt kenne. Ich möchte jetzt nicht urteilen, aber das klingt mir doch eher unsympathisch, sage ich mal. So nach dem Motto, mir doch egal, nach mir die Sintflut. Bei dieser Einstellung mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen mit Blick auf unsere Gesellschaft. Ja, soweit mal die Fakten. Also diese zwei Schlösser, die gekauft wurden, das Königreich Deutschland expandiert. Aber was ist eigentlich das Königreich Deutschland? Ich möchte jetzt nicht ganz ausführlich drauf eingehen, sondern nur ein paar Sätze dazu sagen. Die Reichsbürger stehen auch noch auf meiner Liste, da möchte ich mich irgendwann noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Das Königreich Deutschland ist eine Gruppe sogenannter Reichsbürger, also ist genau in dieses Spektrum einzuordnen, von rechten VerschwörungsideologInnen, die die Legitimität der Bundesrepublik leugnen. Also der zentrale Verschwörungsmythos, dem diese ReichsbürgerInnen anhängen, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland kein eigenständiger Staat ist, sondern eine GmbH. Sähe man unter anderem daran, dass wir alle einen Personalausweis haben und deswegen nur Personal sein der Bundesrepublik. Ja, das ist so das ganz Zentrale und deswegen braucht man sozusagen eigenverwaltete Staaten im Staat, die Reichsbürger jetzt ausrufen und gründen. Manche wünschen sich den Kaiser zurück, andere sagen gleich, ich bin der Kaiser oder der König, so wie Peter Fitzek, der eben Oberhaupt dieses falschen Königreichs ist. Er hat sich 2012 in Sachsen-Anhalt zu König Peter dem I. krönen lassen und seitdem lockt er Menschen mit dem Traum vom Systemausstieg. Meines Wissens war Peter Fitzek vorher mal Koch, dann war er, glaube ich, auch noch irgendein Karate-Trainer. Und Esoterik, er hatte wohl einen Esoterikladen, also er ist auch im Esoterik-Markt mit drinne. Es gibt oder gab auch Scheinkrankenkassen, in die die Bürger seines Königreichs einzahlen, Fantasiebanken, in denen die Bürger Geld eintauschen konnten oder können. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Es ist so, dass die Bundesaufsicht für Finanzen, BaFin, immer wieder vor diesen Banken auch warnt und vor diesen falschen Versicherungen, teilweise auch deren Auflösung befohlen hat oder ich weiß nicht, wie weit durchgesetzt. Ich habe jetzt letztens erst wieder in der Doku gesehen, dass es wohl eine Bank immer noch gibt, die aber offiziell irgendwie so keine Bankgeschäfte mehr betreibt, sondern irgendwas anderes. Also ganz durchschaut habe ich es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall gab es da immer wieder Konflikte und Peter Fitzek wurde auch verurteilt wegen der Veruntreuung von Vermögen seiner Reichsbürgerspenderinnen. Das ging wohl bis in die Millionenhöhe. Man kann, glaube ich, getrost sagen, das kennzeichne ich jetzt als eigene Meinung, dass Peter Fitzek seinen AnhängerInnen das Geld aus der Tasche zieht. Durch verschiedene Angebote oder verschiedene Dinge, durch Dinge, die sich dann die Reichsbürger auch besorgen müssen. Die müssen sie dann in dem neuen Königreich auch irgendwie Pässe erstellen lassen, müssen Geld eintauschen und was weiß ich was. Und auch in der Esoterik ist er nach wie vor aktiv und verkauft da auch irgendwelche Seminare, verkauft auch Coachings zum Systemausstieg und solche Dinge. Also er macht da, glaube ich, ganz gut Geld damit. Sieht man ja auch dadurch, dass er sich jetzt solche Schlösser da kaufen kann, mal für 3,5 Millionen, also schüttelt er mal aus dem Ärmel oder wie, das ist schon nicht so ohne. Es gibt ein schönes Buch, Die Reise ins Reich heißt das, von Tobias Ginsburg. Und Ginsburg hat sich 8 Monate lang als angeblicher Reichsbürger rumgetrieben, sich in der Szene bewegt und berichtet in diesem Buch jetzt von seinen Erfahrungen und ordnet die auch ein und liefert da Hintergründe. Er hat sich dann auch mit zu vielen Hintergrundgesprächen getroffen mit Experten und das liefert wirklich erschreckende Einblicke. Also unbedingter Lesetipp, Die Reise ins Reich von Tobias Ginsburg. Wer sich da auch weitergehend für das Thema interessiert, klasse Buch, super geschrieben und sehr empfehlenswert. Und er hat gegenüber Zeit Online gesagt, das Königreich Deutschland ist eine Sekte. Für ihn sei auch das Königreich Deutschland sein Ausgangspunkt gewesen und er sagt, das sei für viele so. Das sei so ein Punkt, bei dem viele einsteigen, weil das irgendwie sehr attraktiv sei. Ein Einstieg in den Kaninchenbau dieser Reichsbürger-Sache. Ich zitiere mal einen Satz, den er Zeit Online gesagt hat. Rechtsesoterische Gurus wie Fitzek wirken zunächst harmlos, locken nicht nur mit ihren Schreckensszenarien, sondern eben auch mit hippiesken Aussteigerfantasien und einem Versprechen von Freiheit und autarkem Leben. Das Problem dabei ist, so sagt es auch Ginsburg, dass das Ganze so kurios klingt, dass Reichsbürger und Reichsbürgerinnen oft als gar nicht so gefährlich wahrgenommen werden wie klassische Rechtsextreme in Anführungszeichen. Was dahinter steht, die Ideologie, die dahinter steht, ist aber genau der gleiche Menschenhass und genau der gleiche Nazi-Dreck, so wie es Ginsburg sagt, wie bei den anderen auch. Also, es gibt da auch ganz enge Verbindungen in der Szene, das beschreibt er auch in seinem Buch, dass ja die Reichsbürgerszene jetzt keine abgeschottete Szene für sich ist, sondern tatsächlich gute Vernetzungen hat in alle möglichen anderen rechtsextremen Gruppen. Warum rede ich hier bei Sekta darüber? Was macht das zu einem Thema für Sekta? Ihr habt es gerade schon in dem kurzen Einspieler von Dirk Martin Christian, dem Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, gehört. Er spricht auch von der Sekte. Tobias Ginsburg spricht von der Sekte. Und tatsächlich kann man schon sagen, Verschwörungserzählungen insgesamt weisen ganz krasse Parallelen zu Sekten auf, zu sektierischen Strukturen und sektierischen Ideologien und das Königreich Deutschland auch. Ganz exemplarisch, dann sogar noch als eine bestimmte abgeschottete oder ja mehr oder weniger geschlossene Gruppe innerhalb der Verschwörungsszene. Also man kann sagen, die Verschwörungsszene insgesamt hat ideologisch viele Parallelen zu sektierischen Gruppen. Ich nenne mal nur ein paar, also ein einfaches Weltbild zum Beispiel, das jedes Problem erklärt, dass die Menschheit auf eine Katastrophe zusteuert und nur die Verschwörungsideologen wissen sozusagen, wie man die Welt retten kann. Dass es einen ganz klaren Innen-Außen-Dualismus gibt, der Verschwörungsgläubige, die Verschwörungsgläubige ist der Gute, die Gute und die übrigen Menschen sind krank und verloren, sogenannte Schlafschafe, dass es einfache Feindbilder gibt, dass Kritik von außen immer als Bestätigung betrachtet wird und man sich mit der Kritik gar nicht auseinandersetzen muss, sondern das gleiche ein Beweis dafür ist, dass man selber Recht hat, dass man sich abgrenzt. Solche Dinge, mal ganz holzschnittartig, sind viele Parallelen, die man findet. Und wenn man jetzt sich das Königreich Deutschland ganz speziell anschaut, dann sieht man da auch diesen Dualismus, das Innen-Außen-Denken, wir sind die, die auf dem richtigen Weg sind, wir sind die mit dem wahren Staat sozusagen und alle anderen hängen dieser angeblichen Bundesrepublik, dieser Firma an. Das ist der Dualismus, der hier durchscheint. Dann die klare Abhängigkeit. Ich meine, das kam jetzt auch schon deutlich hervor. Wenn man wirklich sein Haus verkauft, um sich dem Königreich anzuschließen, oder wenn man Zehntausende Euro spendet, um sich dem Königreich anzuschließen, dann hat man eine große Abhängigkeit von, in dem Fall, Peter Fitzek, wenn man ihm einfach sein ganzes Geld gibt. Und natürlich auch eine soziale Abhängigkeit. Wenn man sich in dieses System reingibt, da Gleichgesinnte findet und was man ja bei Verschwörungsideologen auch häufig mitkriegt, den Kontakt nach außen ganz abschottet, von seiner Familie sich abschottet und in diese Szene reinrutscht. Auch das wird hier befördert und wird sicher nochmal mehr befördert, dadurch, dass jetzt solche Schlösser als Grundstücke gekauft werden, wo dann auch Kommunen entstehen oder solche ja, kleine Königreiche nochmal entstehen, in denen man sich nochmal mehr abschotten kann, als wenn die Menschen einfach in ihrem normalen sozialen Umfeld leben oder in der normalen Nachbarschaft. Und es gibt natürlich eine klare Hierarchie hier. Peter Fitzek als Oberhaupt, der alle Fäden in der Hand hat, der das Sagen hat, nachdem sich alle richten. Also das ist für mich auch nochmal ganz klar eine Parallele, so diese Kritikunfähigkeit an der Hierarchie, die hier durchschwingt beim Königreich Deutschland. Deswegen sehe ich hier durchaus Parallelen zu sektiererischen Gruppen und würde sagen, das ist eine sektiererische Gruppe. Also nicht nur Parallelen, sondern es ist eine sektiererische Gruppe. Ja, wenn man so will, in gewisser Weise eine Sekte, auch wenn keine weltanschauliche Ideologie im Sinne von Religion dahinter steckt, sondern ja eine Ideologie in sich sicherlich dennoch, aber nicht eine Weltanschauung, die jetzt die Mitglieder in dieser Gruppe eint. Was mich jetzt überrascht hat echt, war nochmal tatsächlich, um das nochmal abzurunden, wie viel Geld da drin ist. Also das hat mich echt nochmal umgehauen, dass man einfach so für 3,5 Millionen ein paar Schlösser kaufen kann, anscheinend. Und die Sorge, dass eben das jetzt noch mal eine Anziehungskraft hat, wenn man da ein Seminarhaus aus einem Schloss jetzt machen will, dann zieht das natürlich auch nochmal Leute an, sorgt für Reichweite. Und ich meine, wenn man jetzt Königreich Deutschland googelt, dann sind die ersten Beiträge, zumindest bei mir im Google, jetzt nicht kritische Berichte, sondern ist die Website von Königreich Deutschland. Ja, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass man dann direkt da reinrutschen kann, wenn man sich darüber informiert. Ich verlinke euch auch den Spiegelbeitrag mal. Da kriegt er in 20 Minuten ungefähr nochmal einen ganz guten Überblick. Das lohnt sich auch, sich das anzuschauen. Und dann habe ich noch ein Thema für euch, das schon lange, lange auf meiner To-Do-Liste steht. Hier jetzt nehme ich diese Was-sonst-nochmal-Folge mal als Anlass dazu, um einen Aufschlag zu machen und zumindest in diesem Rahmen mal darüber zu sprechen. Mal sehen, ob ich es da nochmal ausführlich in einer eigenen Folge mache. Ich denke, da würde es sich sicher mal noch was anbieten. Es geht um Multilevel-Marketing oder sogenanntes Netzwerk-Marketing, Network-Marketing. Anlass ist folgender, dass in Spanien 8 Menschen verhaftet wurden im Mai, weil sie ein Schneeballsystem hatten, also da irgendwie die Initiatoren eines Schneeballsystems waren. Da ging es um irgendwie darum, dass sie Erfolg versprochen haben, jungen Menschen vor allem auch auf Instagram irgendwie Influencer angeheuert haben, die darstellen sollen, wie toll ihr Erfolg ist, damit möglichst viele Menschen ebenfalls sich in dieses Lehrsystem, also das war so eine Online-Academy, einkaufen, da Beiträge zahlen und da kriegen die dann wiederum Provision, wenn sich neue anmelden und so läuft das dann. Ich sage gleich noch, wie das genau funktioniert. Jedenfalls wurde das dann aufgelöst und 8 Menschen wurden letztlich da verhaftet. Urteil gibt es da noch keins. Genau, das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, mich mal ausführlich mit der Frage danach zu beschäftigen. Es kam auch schon einige Male als Wunsch von euch, wie sieht es denn eigentlich mit Multilevel-Marketing-Unternehmen aus, mit Schneeballsystemen, Pyramidensystemen? Was ist das eigentlich? Multilevel-Marketing nennt man eine spezielle Form des Direktmarketings, bei dem es nicht nur darum geht, bestimmte Produkte eines Unternehmens zu verkaufen, sondern darüber hinaus auch noch darum geht, neue Vertriebspartner anzuwerben. Und das System wird auch als Pyramidensystem bezeichnet und das ist auch bekannt unter den Begriffen Strukturvertrieb oder Schneeballsystem, wobei man sagen muss, das Schneeballsystem ist dann nochmal was eindeutig illegal ist. Also da muss man noch unterscheiden. Ich mache die Unterscheidung auch gleich nur an der Stelle. Nicht jedes Multilevel-Marketing-Unternehmen oder nicht jedes Multilevel-Marketing-System ist zugleich ein illegales Schneeballsystem. Sektenexperten, Verbraucherschützer und Politiker sind besorgt über eine Rückkehr der umstrittenen Marketingmethoden nach dem Pyramiden- oder Schneeballsystem schon seit einigen Jahren. Also man beobachtet, dass es wohl immer mehr Unternehmen auch gibt, die nach dieser Methode arbeiten. Und der Religionspsychologe Michael Utsch, der sagt sogar, man kann sagen, dass wir es hier mit einer neuen Form von Sekten zu tun haben. Aber warum genau? Was hat das mit Sekten zu tun und wie sieht das Ganze denn ganz genau aus? Das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen ausführen. Verzeiht mir, wenn ich es nicht in alle Details jetzt, die wirtschaftlichen Details hier korrekt darstelle. Das übersteigt dann auch, glaube ich, meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, aber ich glaube, das Grundsystem habe ich verstanden und das möchte ich euch mal darstellen. Ein Multilevel-Marketing-Vertrieb ist nicht automatisch ein illegales Schneeballsystem, habe ich schon gesagt, obwohl die beiden Vertriebsformen relativ ähnlich funktionieren, aber doch einige Details haben, in denen sie sich wesentlich unterscheiden. Als erstes Satz vorab, bei einem Schneeballsystem geht es in erster Linie nicht darum, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern immer neues Personal zu rekrutieren sozusagen. Und das ist ein System, bei dem letztlich diejenigen, die als Letzte dazukommen, auf der Strecke bleiben. Ich glaube, letztlich kann man sagen, bei einem seriösen Multilevel-Marketing-System steht immer noch das Produkt im Fokus und bei einem, auch wenn man da trotzdem Dinge kritisieren kann, mache ich am Ende auch noch, aber bei einem Schneeballsystem steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern die Rekrutierung immer neuer Mitglieder oder neuer sogenannter Vertriebspartner. Schneeballsysteme fallen dabei unter Finanzbetrug und sind illegal. Aber wie funktionieren sie genau? Das System baut darauf auf, dass ständig neue Mitglieder geworben werden müssen, die dann entweder einen einmaligen Beitrag oder eine monatliche Gebühr bezahlen. Andernfalls bricht das System irgendwann zusammen. Denn man kann sich das vorstellen wie eine Pyramide, daher auch der Begriff Pyramidensystem. Eine Person steht an der Spitze, Gründerin, Gründer. Diese Person wirbt jetzt 2 bis 3 Personen an, die ihre Eintrittsgebühr bezahlen, sagen wir mal 100 Euro. Von diesen 100 Euro, die gehen komplett an die Gründerin. Diese 2 bis 3 Personen haben erstmal jetzt ja nur gezahlt, die 100 Euro. Jetzt müssen sie wiederum 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so viele wie möglich weitere neue Mitglieder anwerben, die den Betrag bezahlen, also wieder die 100 Euro, sagen wir. Dann bleibt ein Teil davon bei denen, die die Personen angeworben haben. Ein weiterer Teil wandert in der Pyramidenhierarchie aber zu den höheren Stufen rauf. Und so weiter geht das dann. Also man merkt, Menschen stecken Geld rein und müssen, um dieses Geld wieder rauszukommen oder entweder erstmal auf Null zu kommen oder dann auch noch Geld zu verdienen, immer weitere Menschen anwerben und sich darauf verlassen, dass diese Menschen wieder weitere Menschen anwerben. Ja, das ist das Prinzip. Daher kommt auch der Begriff Schneeballsystem. Man kann sich vorstellen, Schneeball, der einen Berg runterrollt und immer größer wird. Und man merkt dann auch, irgendwann bricht so ein Schneeball auseinander, denn für die, die ganz unten stehen, wird das Ganze auch sehr schnell schwierig. Deswegen platzt das ganze System irgendwann. Die Zahl der Neumitglieder, die benötigt wird, steigt exponentiell an. Und das System kann nicht mehr wachsen, es bricht in sich zusammen. Häufig ist es so, dass hinter Schneeballsystemen keine echten Produkte stecken, zum einen. Das heißt, es ist irgendwie alles Schein. Oder sowas Virtuelles, wie jetzt in dem Fall diese Academy. Da gab es halt irgendwie ein paar Lehrvideos, die man dann gekriegt hat, dafür, dass man sich eingekauft hat. Oder es ist ein sehr einfaches, minderwertiges Produkt, das die Personen dann aber kaufen und dann wiederum andere Menschen dazu ermutigen müssen, es auch zu kaufen und weiter zu verkaufen. Wer in das System einsteigt, muss selbst Kundin werden. Das ist ein entscheidender Faktor beim Schneeballsystem, dass diejenigen, die dann das sich auch einkaufen, erstmal nicht nur selbst Kundin werden, sondern selbst auch wieder Vertriebspartner des Systems werden. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich verlinke euch auch mal ein Video von Finanzfluss, dem YouTube-Kanal, der das mit ein paar Grafiken erklärt. Also wenn ihr es nicht verstanden habt, dann schaut euch das auch nochmal gerne an. Was ist der Unterschied jetzt zu den legalen Strukturvertrieben? Das ist jetzt die illegale Variante. Die legale Variante, die kennt ihr wahrscheinlich. Das ist Tupperware zum Beispiel oder Vorwerk, AWD oder die Deutsche Vermögensberatung, DVAG. Zunächst mal ist das Ganze sehr ähnlich aufgebaut wie das, was ich gerade beschrieben habe. Die Berater verdienen durch die Akquise von Neukunden Geld, von neuen Beratern. Sie bekommen da eine Provision, wenn die Neuberater dann wiederum Produkte verkaufen. Aber auch diejenigen, die in der Hierarchie über den Beraterinnen stehen, verdienen einen Anteil daran und die darüber wiederum. Also das funktioniert erstmal genauso wie bei dem Schneeballsystem gerade. Auch hier werden Geldanteile immer weiter nach oben weitergereicht. Der Unterschied liegt, glaube ich, so kann man sagen, auf der untersten Ebene. Denn die Neukunden, an die etwas verkauft wird, die werden nicht Teil des Systems. Die werden nicht automatisch wiederum zu Beratern, sondern die können einfach nur Kunden und Kundinnen bleiben. Das zeigt also, hier steht nicht im Fokus, dass man neue Mitarbeiterinnen, neue VertriebspartnerInnen rekrutiert, sondern dass man das Produkt verkauft. Das steht im Vordergrund. Das im Idealfall hat dieses Produkt auch noch eine gewisse Qualität, also zum Beispiel Tupperware. Auch wenn man natürlich neue Beraterinnen akquirieren kann. Genau, das ist dann erhöht sich das eigene Einkommen sozusagen durch die Provision, die man bekommt durch den anderen Berater, die andere Beraterin. Man kann also sagen, beim illegalen Schneeballsystem geht es darum, immer neue Mitglieder in ein System zu bekommen, das irgendwann platzen wird, die wiederum neue Mitglieder werben. Beim Multilevel-Marketing, Strukturvertrieb, beim legalen geht es darum, ein Produkt zu verkaufen. Kann ein Finanzprodukt sein, es kann ein Tupperware sein, es kann Beauty-Produkte sein, was auch immer. Das Produkt steht also im Fokus und nicht jede Käuferin oder jeder Käufer wird automatisch ihrerseits wieder zu einem Mitglied in diesem System, sondern bleibt erstmal Kunde oder Kundin. Das ist der rechtliche Unterschied, soweit ich das verstanden habe. Dennoch, an der Stelle möchte ich jetzt mal sagen, stehen auch immer wieder solche Multilevel-Marketing-Vertriebe in der Kritik aus mehreren Gründen. Ein Grund ist tatsächlich auch dieser Gedanke, dass grundsätzlich erstmal jeder oder jede Vertriebspartnerin werden kann. Die Einstiegshürde, Beraterin zu werden, ist sehr gering. Es kann quasi jede und jeder mitmachen. Es gibt da kein Auswahlverfahren. Es gibt dann zwar häufig irgendwelche Schulungen unter Umständen, die einem so ein bisschen Basiswissen vermitteln, aber das sind doch eher Crashkurse und in denen wird ja eben die kriegen dann am Wochenende irgendwie reingetrichtert, was sie darüber wissen müssen. Also das steht schon in der Kritik, dass man da nicht umfassend genug geschult wird. Platt gesagt, aus meiner Perspektive, bei Tupperware finde ich das vielleicht nicht ganz so relevant. Da kann ich mir selber ein Bild machen, das ist jetzt eine gute Plastikschüssel, mit der kann ich was anfangen und da brauche ich jetzt keinen jahrelang Berater, da brauche ich jetzt keine Beraterin, die jahrelang geschult wurde. Wenn ich allerdings irgendwelche Versicherungen oder andere Finanzprodukte erwerbe oder mir überlege, dann hätte ich doch gern eine Person, die sich damit wirklich auskennt, irgendeine Art von Ausbildung in der Richtung hat und mich da wirklich kompetent beraten kann. Dann ein weiterer Kritikpunkt ist das finanzielle Risiko für die VertriebspartnerInnen. Die agieren ja als Selbstständige, die sind nicht angestellt bei diesem Unternehmen, sondern die tragen das komplette unternehmerische Risiko für sich selber. Sie haben keine Absicherung, wenn das Unternehmen beispielsweise insolvent geht. Sie haben auch solche Dinge wie Krankenversicherung oder so, oder also alles, was man als selbstständige Person eben auch hat, haben diese Personen. Für das Unternehmen ist es natürlich komfortabel, weil man die allermeisten Risiken auf die kleinen Schultern abwälzen kann und man steckt sich die Provisionen ein und hat eben keine Vertriebskosten, weil das alles so verteilt wird. Eine weitere Kritik ist, dass es häufig eine sehr aggressive Verkaufsstrategie gibt, weil der Erfolg der einzelnen Person, des einzelnen Vertriebspartners, Vertriebspartnerin hängt unmittelbar davon ab, wie viel ich verkaufe. Also es gibt ja kein Grundgehalt oder so. Das heißt, ich muss verkaufen, um erfolgreich zu sein. Das bringt mit, dass man unter Umständen eine sehr aggressive Verkaufsstrategie hat, dass man auch Produkte an Menschen bringt, die vielleicht jetzt nicht ideal passen, wie im Fall von Finanzprodukten, Versicherungen oder so. Ja, und vielleicht Menschen Produkte aufschwätzt, sage ich mal, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Und eine weitere Kritik ist eben, weil auch der private Bereich explizit hier irgendwie mit in den Blick genommen wird, persönliche Beziehungen eine Rolle spielen beim Verkaufen, ist es so, dass VerkäuferInnen aus der Not heraus auch nicht selten die Vertrauensstellung in der Familie benutzen und im Bekanntenkreis, um ihre Produkte zu verkaufen. Also das sind so ein paar Kritikpunkte, die kommen jetzt nicht von mir, die habe ich mir angelesen, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, die man immer wieder hört mit Blick auf Multilevel-Marketing-Vertriebe, auch mit Blick auf die legalen, also das bezieht sich nicht auf die Schneeballsysteme, die ja ohnehin illegal sind. Ein Beispiel, das ich euch ans Herz legen möchte, ist die deutsche Vermögensberatung. Jan Böhmermann hat das auseinandergenommen und hat da in einem seiner Neo-Magazin Royal-Ausgaben sich damit beschäftigt. Da verlinke ich euch das YouTube-Video, könnt ihr euch angucken. Und dann versteht man, glaube ich, auch, was das Problem an solchen Strukturvertrieben sein kann. Nicht immer ist, in jedem Fall aber sein kann. Warum ist das Ganze jetzt sektenähnlich, in Anführungszeichen? Es gibt doch, glaube ich, gewisse Parallelen zu sektierischen Strukturen, die man erstmal ganz deskriptiv festhalten kann. Also es gibt eine Art von Hierarchie. Es gibt so eine Art Elite, in die man aufsteigen kann, wenn man die Level hochsteigt, wenn man eine höhere Position bekommt. Oft verbunden ist, dass für diese Beratertätigkeiten, Beraterinnen-Tätigkeiten mit dem Gedanken geworben wird, dass man schnell reich wird, dass man schnell viel Geld verdient und dann auch Geld verdient durch passives Einkommen, wenn man auf den höheren Stufen steht, weil man eben dann idealerweise, so ist das Heilsversprechen, dann sozusagen viele Menschen angeworben hat und nur noch durch die Provisionen von denen schon allein viel Geld bekommt. Kleine Anmerkung am Rande, wenn man sich Zahlen anguckt, ich habe jetzt gerade keine im Kopf, aber ich habe in der Recherche welche gesehen, das ist sehr ernüchternd, was man da verdient. Also bei Tupperware zum Beispiel ist es wirklich, gibt es ein paar, die irgendwie wirklich viel verdienen und die allermeisten davon aber verdienen im Monat ein paar Dutzend Euro oder so. Also es ist wirklich sehr ernüchternd, wenn man da auf einer der unteren Stufen hängt. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man in so einem System in eine finanzielle und psychologische Abhängigkeit von diesem Unternehmen geraten kann oder davon, dass man eben verkauft und unter so einem ständigen Druck und Unwohlsein steht. Confessio.de, die Webseite von Harald Lamprecht, der ist Weltanschauungsbeauftragter in der Sächsischen Landeskirche. Er verweist auf eine Kriterienliste von 6 Kriterien, die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen rausgegeben hat. Ich habe die online nicht mehr gefunden, deswegen zitiere ich so indirekt. Die zeigen soll, wie ideologielastig ein Multilevel-Marketing-Unternehmen ist. Und diese 6 Kriterien lese ich euch einmal kurz vor. Erstens, der erste Punkt auf dieser Liste ist die propagierten Inhalte. Geht es um Produkte wie bei Tupperware oder um mehr, zum Beispiel um die Verkaufstätigkeit als Methode, um die Gesellschaft zur Freiheit und Gerechtigkeit zu verändern? Kann ein Hinweis darauf sein, dass es ein sehr ideologielastiges Unternehmen ist und entsprechend auch anfälliger ist für solche sektierischen Strukturen, weil die an eine Ideologie geknüpft sein können. Zweiter Punkt ist die Rolle der Produkte. Auch hier die Frage, ist mit diesen Produkten eine besondere Ideologie verknüpft? Der dritte Punkt ist der Aufbau des Schulungssystems. Was kosten denn die Seminare, die solche Vertriebspartnerinnen, wenn sie denn neu reinkommen oder auch die Fortbildungen machen, was kosten die denn? Wer organisiert die? Wer hat da Zutritt? Der vierte Punkt ist, Welche Rolle spielt das Anwerben im Verhältnis zum Produktverkauf? Also das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit dem dann Verhältnis Schneeballsystem zum, zum regulären, in Anführungszeichen, Multilevel-Marketing. Geht es hauptsächlich darum, das Produkt zu verkaufen, oder geht es hauptsächlich darum, andere neue Vertriebspartnerinnen anzuwerben? Dann ein Blick auf die Anwerbestrategie und die Zielgruppe, die in dem Unternehmen auch vertreten wird. Wird da gezielt gesagt, nimm deine Verwandte ins Visier, oder welche Anwerbestrategien, mit welchen Methoden wird da gearbeitet? Und der sechste Punkt ist, findet tatsächlich sowas statt wie ein Wechsel des Freundeskreises oder ein Abstand zu Verwandten? Also geht man da auf Distanz oder fördert die Tätigkeit in diesem Multilevel-Marketing-Vertrieb, dass man auf Distanz zum Freundeskreis oder zum Abstand, auf Abstand zu Verwandten geht. Je nachdem, bei wie vielen Kriterien sich da Probleme zeigen, wächst oder sinkt dann die Konfliktträchtigkeit des jeweiligen Unternehmens. Also, was zeigt das? Ich finde das eigentlich sehr interessant, denn es zeigt, in solchen Unternehmen können aufgrund der Struktur Konflikte entstehen. Es sind konfliktträchtige Unternehmen unter Umständen. Es können psychologische Faktoren eine Rolle spielen, wie wir sie in sektenhaften Gruppierungen, destruktiven Gruppen auch finden. Und das finde ich ist wirklich eine interessante Beobachtung, weil das auf den ersten Blick überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu stehen scheint. Hier irgendwelche Wirtschaftsunternehmen und sogenannte Sekten. Auch hier wieder zeigt sich, die Aufklärung über das Thema, das ich auch ja hier mit Sekte bewusst betreibe, reicht weit über die Beschäftigung mit irgendwelchen kruden, fundamentalistischen kleinen Sekten hinaus, sondern hat Auswirkungen darauf, auch außerhalb des religiösen Kontextes ja solche Strukturen zu erkennen und zu sehen, aha, hier haben wir jetzt ein Unternehmen, das hat ein gewisses Konfliktpotenzial aufgrund der Strukturen, die da sind, die wir eben auch aus problematischen religiösen Gruppierungen kennen. So viel mal an der Stelle. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich mal noch ausführlicher zu dem Thema recherchiere und dann mal eine Folge dazu mache. Mal sehen, ob und wann ich dazu die Zeit finde. Und dann sind wir schon am Schluss. Und ganz zum Schluss möchte ich noch ein Buch euch vorstellen, rezensieren, in kurzen Worten, das Buch Connect von Thea Mengeler. Ich lasse mal kurz rascheln. Ich habe hier nämlich zwei druckfrische Exemplare von mir liegen, die mir der Leikam Verlag geschickt hat. Vielen Dank an der Stelle. Die ich verlosen darf. Und das möchte ich verbinden mit einer kurzen Rezension. Denn ich habe das Buch mir auch als Rezensionsexemplar zukommen lassen. Und ich bin, muss gestehen, ich bin skeptisch gegenüber Büchern, die sich mit dem Thema, also Belletristik, die sich mit dem Thema Sekten befasst. Ich habe bisher noch nichts richtig Gutes gelesen. Das meiste ist irgendwie sehr platt, sehr oberflächlich und hat mich nicht so vom Hocker gehauen, muss ich gestehen. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch bei dem Buch jetzt, bei Connect. Habe es dann allerdings gelesen und ich war ganz angetan, muss ich sagen. Also ich fand das Buch richtig gut. Um was geht es in dem Buch? Es geht um Ava. Ava ist Ende 20, arbeitet als in einer Werbeagentur als Designerin. Und sie ist unzufrieden mit ihrem Job. Sie merkt so, das ist nicht das, was sie erfüllt. Es plätschert so vor sich hin und sie muss viel, viel arbeiten. Ihre KollegInnen sind auch nicht so richtig mit ihr auf einer Wellenlänge da. Also sie fühlt sich da nicht so richtig wohl. Sie trifft eines Tages dann eine alte Schulfreundin und die alte Schulfreundin, nicht Schulfreundin, sondern Studienfreundin. Und die nimmt sie mit auf eine Veranstaltung von einer Gruppe namens Connect, die sich einmal wöchentlich trifft. Und der Grundgedanke dieser Gruppe ist, dass man sich wieder mehr miteinander verbinden muss, mehr in Einklang miteinander sein muss, weniger Internet, die digitalen Medien reduzieren, Handy mal weglegen und solche Dinge. Also eigentlich ganz gute Ideen, so ein bisschen digitaler Minimalismus mäßig. Und diese Gruppe tut es aber an und sie geht da immer mehr hin und ja, schottet sich dann auch immer mehr von dem ab, was sie so auf der Arbeit erlebt. Ihre Arbeitskolleginnen machen sich dann langsam Sorgen. Und Ava zieht irgendwann dann auch das Gelände dieser Gruppe und ja, wird Teil dieser Gruppe. Mehr verrate ich jetzt nicht, weil dann müsste ich spoilern und das möchte ich nicht. Was mich wirklich, um mal allgemein zu sprechen, was mich an dem Buch, was ich wirklich gut fand, ist, dass eben Thea Mengeler hier nicht mit solchen klassischen Stereotypen arbeitet, sondern es wirklich schafft, sehr anschaulich die Ambivalenz einer solchen Gruppe auch zu beschreiben. Ich möchte es mal so formulieren. Also das Buch ist aus der Perspektive von Ava geschrieben, also jetzt nicht aus der Ich-Perspektive, aber Avas Gefühle werden offengelegt die ganze Zeit. Und das fand ich sehr faszinierend, dass man so die ganze Zeit hin und her schwankt, auch zwischen der, dem innerlichen Schrei, so sei vorsichtig, pass auf, und dem, oh ja, ich merke, wie gut dir das tut, aber, dass du in dieser Gruppe bist und was dir diese Gruppe gibt. Ich kann total nachvollziehen, warum du da hingehst. Und das ist auch, zeigt auch, dass es ja so eine Gruppe nicht immer alles nur schlecht ist. Also das habe ich ja auch bei Sekta schon häufiger gesagt, dass solche problematischen Gruppierungen natürlich irgendeinen Mehrwert für die Leute haben, die da hinkommen. Und dass es für manche Leute vielleicht ganz gut ist, in bestimmten Lebensphasen an eine Gruppe mit klaren Strukturen zu kommen und so. Also dass das nicht alles so einfach ist, dass man das immer differenziert betrachten muss. Und da das schafft die Autorin hier irgendwie ganz gut, diese Ambivalenz zu beschreiben. Dieses, was gibt mir diese Gruppe, was hat diese Gruppe Positives, gleichzeitig aber auch, ja, so dieses Warnende, das immer wieder durchklingt, durch die Außenstehenden auch, die dann mit dieser Gruppe umgehen. Ja, und natürlich Leuten, bei jemandem, der sich mit dem Thema auch auskennt, dann die Alarmglocken, und euch, bei euch werden bei bestimmten Dingen dann auch die Alarmglocken läuten, weil halt so bestimmte Mechanismen dann total offensichtlich da drin sind, die dann ja in der Situation funktionieren. Also ich fand's wirklich gut, weil es eben nicht so platt ist und nicht so offensichtlich und das alles nicht so schwarz-weiß gemalt wird. Jedenfalls, auch wenn ihr bei der Verlosung mitmacht und das Buch nicht gewinnt, finde ich, lohnt sich ein Blick da rein. Kauft es euch oder leiht es euch mal irgendwann aus, wenn ihr es irgendwo findet. Connect von Thea Mengeler. Wirklich, ja, ich muss sagen, der beste Roman zu dem Thema, den ich bisher gelesen habe. In eine schöne fiktive Story das Thema verpackt, und ich finde, das ist ja sehr gut gelungen. Gerade auch, muss ich sagen, weil es eben auch nochmal zeigt, es braucht dafür keinen religiösen Überbau. Also diese Sekte, die in dem Buch beschrieben ist, ist keine religiöse, extremistische Sekte, sondern das ist eine Gemeinschaft, die dieses Ideal nach lebenswertem Leben verfolgt, sage ich mal. Ich habe es gern gelesen, ist auch super geschrieben, also da das kann man sehr schnell und gut runterlesen. Was müsst ihr tun, um bei der Verlosung dabei zu sein? Ich schaue mal in den Kalender und sehe hier, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn wir einen Einsendeschluss für die E-Mail, die ihr mir schreiben müsst, machen, nämlich den 24. Juni. Freitag, der 24. Juni. Bis dahin schreibt ihr mir eine Mail an guru@sekta.fm mit dem Betreff Connect oder Gewinnspiel. Dann landet das im richtigen Ordner. Connect oder Gewinnspiel, bitte in den Betreff schreiben. Die E-Mail sonst darf leer sein. Schreibt mir keine Adressdaten rein, bitte. Ich melde mich bei euch, wenn ihr gewonnen habt, unter der E-Mail-Adresse, mit der ihr schreibt. Das heißt, mehr Daten schreibt ihr bitte nicht rein, die brauche ich alle nicht, die will ich nicht. Eure E-Mails werden gelöscht, wenn der einzelne Schluss vorbei ist und die Verlosung durch ist. Bis zum 24. Juni, 23.59 Uhr an guru@sekta.fm eine E-Mail mit dem Betreff Connect oder Gewinnspiel. Ich habe nicht so viele Gewinnspiele laufen, deswegen kriege ich es dann schon zugeordnet. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß und viel Erfolg. Und die Bücher werden dann im Laufe der Woche drauf verlost, sodass ihr dann vielleicht Anfang Juli dürftet ihr das Buch dann bei euch haben, wenn ihr gewinnt. Und da wünsche ich euch viel Glück. Und dann habe ich jetzt noch den Schlussblock. Ich freue mich, wenn ihr Sekta weiterempfehlt, wenn euch Sekta gefällt. Dann sagt es weiter. Das ist die beste Form, eine der besten Formen, Sekta zu unterstützen. Wenn ihr Sekta finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf plus.sekta.fm. Kriegt da auch ein bisschen Bonusfeed und ein paar Benefits. Freue ich mich auch, wenn ihr das tut. Folgt mir auf Twitter oder Instagram @sektapodcast. Kommt auf unseren Discord-Channel, den verlinke ich euch in den Shownotes und der ist auch unter sekta.fm zu finden. Und wenn ihr regelmäßig über aktuelle Dinge aus der Welt der religiösen Sondergemeinschaften, neue religiösen Bewegungen informiert bleiben wollt, dann kommt bei Telegram in den Channel Sekteninfo. Und ansonsten Sternchen, richtig. Ich freue mich über Sternchen bei iTunes oder Apple Podcasts. Wenn ihr da welche da lasst und eine gute Bewertung da lasst, freue ich mich da auch. Ansonsten gerne Fragen, Anregungen, Feedback an guru@sekta.fm, und ich habe jetzt genug geredet. Wünsche euch ja eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald, euer Fabian.
Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.